Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. In diesen Tagen ist die Welt erneut durch einen schrecklichen Terroranschlag erschüttert worden. Karikaturen über den Propheten, Spott über Mohammed sollten durch das grausame Töten der Mitarbeiter des französischen Satiremagazins Charlie Hebdo gerecht werden. Und alle Welt fragt sich ja, wie konnte es so weit kommen? Und wie sollen wir darauf reagieren? Und wie groß ist denn die Gefahr, die vom Islamismus ausgeht? Und was hat der Islamismus, der radikale Islamismus, mit dem Islam zu tun? Schauen wir auf die Entstehungsgeschichte des Islams. Mohammed begann durchaus friedlich, seine Prophetien, seine Lehren zu verkünden. Er wollte ursprünglich seinen Stamm, Mekka und alles, was so darum war, zu dem Glauben an den einen Gott, an den einen wahren Gott führen. Aufgrund seines Anspruches und der Verwerfung aller anderen Götter und ihrer Anhänger schlug ihm aber immer größere Feindschaft in seiner Heimatstadt Mekka entgegen. Und es kam dann am Ende so weit, dass er flüchten musste nach Medina. Und dort begann eine neue Epoche seiner Tätigkeit. War er bisher nur als friedlicher Prophet aufgetreten, begann er nun, die Keimzelle eines künftigen Staates zu organisieren. Er betätigte sich zudem als Feldherr. Wurden zu Beginn Karawanen überfallen, so ging man bald daran, ganze Städte und Stammesgebiete zu unterwerfen. Seine Macht breitete sich so immer weiter aus, bis er zu seinem Tod tatsächlich der Herr über die ganze arabische Welt, also ganz Arabien war und der alleinige Herr der islamischen Gemeinde. Was so ungefähr gleichzusetzen war, es war eine Theokratie. Er war der oberste König und der oberste Prophet, der oberste Priester. Ziemlich zu Beginn der Kämpfe errang Mohammed mit seinen wenigen Anhängern einen Sieg gegen ein übergroßes Heer von Mekka. Und das wurde dann als Zeichen gewertet, dass Allah für ihn gekämpft hatte. Und so entstand schon ziemlich von Anfang an die Idee des heiligen Krieges. Dass man also mit Gewalt die Welt zum Gehorsam gegen Allah bringen kann oder sie zu bringen ist. Nun, wenn wir jetzt den Koran lesen und wenn wir erst recht seine liberaleren Ausleger fragen, so sind Gewalt und Krieg laut Koran immer nur zur Verteidigung erlaubt. Es darf kein Angriffskrieg geführt werden. Alle Kriege Mohammeds, auch die Karawanenüberfälle am Anfang, waren danach Verteidigungskriege. Und ich denke, wenn wir die Terroristen von Paris jetzt noch fragen könnten, dann würden sie sicherlich sich auf dieses Gebot beziehen und würden sagen, ja, genau diesem Gebot haben wir Folge geleistet. Wir haben diesen Anschlag verübt als Antwort auf einen Angriff von Charlie Hebdo. Wir verteidigten unseren Glauben und wir verteidigten Mohammed gegen den Spott und die Beleidigung. Und könnte man jetzt sagen, gut, da habt ihr es, das ist doch der Beweis, der Islam, so ist er eben und das Christentum ist viel besser. Vielleicht liegt die Versuchung nahe, aber natürlich kann man genauso gut viele Gräueltaten und Kriege dann vorbringen, die im Namen der Bibel, im Namen von Jesu und für Jesu Ehre verübt wurden. Und oftmals hat man damit recht. Wobei man bei vielen geschichtlichen Ereignissen, die in den Topf der christlich-religiösen Gewalt gemengt werden, sicherlich differenzieren muss. Da wird ziemlich viel reingeworfen. Und wenn man sich das genau im historischen Kontext betrachtet, ist es dann eher fraglich, ob es wirklich so ist. Aber tatsächlich, es hat sowas immer wieder gegeben. Nun, wir fragen uns dann auch in diesen Fällen, was hat das mit der Bibel zu tun? Hat das wirklich etwas mit der Lehre, dem Leben Jesu zu tun? Liegt in der Bibel die Keimzelle für Gewalt und Krieg im Namen Jesu? Und diese Art Frage wird natürlich auch bezüglich der islamistischen Gewalt gestellt. Hat der Terrorismus, den wir heute erleben, wirklich etwas mit Mohammed und dem Koran zu tun? Und hier muss sicherlich gesagt werden, dass das Wort Dschihad, was man als heiligen Krieg übersetzen kann, heute oder was überhaupt eben auch anders übersetzt werden kann, nämlich mit sich abmühen, etwas mit aller Kraft anstreben. Und gemeint ist damit der große Dschihad gegen sich selbst. Also man strengt sich mit aller Kraft an, gegen sein eigenes niederes Selbst, gegen seinen niederen Begierden zu kämpfen. Also wenn ihr heute einen liberalen Moslem fragt, dann wird er euch das zum Thema Dschihad sagen. Nun, wie sollen wir jetzt auf die jüngsten Ereignisse reagieren? Auf welche Seite sollen wir uns in diesem Kulturkampf stellen? Die Presse spricht vielfach von einer Kriegserklärung der Islamisten gegen die freie Meinungsäußerung, gegen die westlichen Werte. Und sie will nun mit ihren Mitteln in diesen Krieg ziehen. Was so viel bedeutet wie jetzt erst recht. Jetzt drucken wir erst recht Mohammed-Karikaturen. Wir konnten es ja sehen, es ist genauso gekommen. Ich bin für freie Meinungsäußerung. Ich denke, jeder Christ sollte dafür sein. Ich bin für Pressefreiheit. Pressefreiheit. Und ich wäre froh, wenn die Pressefreiheit tatsächlich auch genutzt würde in allen Fällen. Ich bin sogar dafür, Kritik an Religion äußern zu dürfen. Aber ich bin dagegen, sich über den Glauben vieler Millionen Menschen lustig zu machen und sie zu diskriminieren. Und ich kann hier nur sagen, ich bin nicht Charlie Hebdo. Karikaturen und dergleichen erniedrigen und verhöhnen nicht nur Mohammed. Sie verhöhnen nicht nur die radikal islamistischen Moslems, sondern sie verletzen zutiefst alle gläubigen Moslems. Und weitere Mohammed-Karikaturen, ja, wie sollen sie ein Zeichen des Friedens, des Verständnisses und des Respekts gegenüber allen friedliebenden Moslems sein? Auf einer Seite sagt man, ja, das hat ja nichts mit dem Islam zu tun, mit der überwiegenden Mehrheit der friedlichen Moslems, auf der anderen Seite knallt man denen die nächste Karikatur ins Gesicht. Das Gleiche gilt natürlich auch für Karikaturen und dergleichen über Jesus. Wenn ihr mal euch ein paar Frontseiten dieses Blattes anschaut, wo die Karikaturen über Gott, über Jesus, über den Heiligen Geist, dann läuft es euch kalten Rücken runter. Das ist schrecklich. Ist das die Errungenschaft unserer westlichen Kultur, unserer hochgepriesenen freiheitlichen Gesellschaft, unserer westlichen Werte, dass man Gott aufs Härteste lästern und gläubige Menschen verspotten darf? Soll das dem Frieden, ja, wenn man so will, der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit dienen? Nun schauen wir auf die Bibel, schauen wir auf Jesus. Wie reagierte er den Menschen, die ihm gegenüber feindlich gesinnt waren? Jesus kritisierte seine Gegner sehr scharf. Jesus war keiner, der rumrannte und überall den Leuten sagt, ich liebe euch, ich liebe euch. Nein, er sprach sehr knallhart über alle Leute. Er sprach offen über ihre Irrtümer, über Habgier, über ihre Machtstreben, über ihre Gewalt gegen Gläubige und ihren Götzendienst. Er nahm kein Blatt vor den Mund. Ihr könnt das nachlesen im Lukas Kapitel 11, im Matthäus Kapitel 23 und noch an anderen Stellen. Ja, er sprach auch deutlich über das Gericht, welches sie erwarten wird. Gott wird letztlich für Gerechtigkeit sorgen und alle Ungläubigen und Götzendiener und alle seine Feinde richten. Jesus nahm kein Blatt vor den Mund. Aber wie sah seine Reaktion auf den Hass, auf den Spott und die Lästerung, auf Folter und sogar auf seine Kreuzigung aus? Als am Kreuz hing, betete er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Seine Reaktion war es eben nicht, zu den Waffen zu greifen. Er gestattete seinen Anhängern auch keinen Verteidigungskrieg im Namen des Glaubens. Er sagte in die Situation, stecke das Schwert an deinen Ort, Petrus. Es geht hier nicht darum, den Glauben mit Waffen zu verteidigen. Er blieb stumm und er trug das Leid, so wie Jesaja schreibt, wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird. Aber nicht nur das. Er ging nicht nur an das Kreuz aufgrund der Aggression und Verleumdung seiner Feinde. Er ging an das Kreuz aus Liebe zu seinen Feinden. Er ging an das Kreuz, um das Gericht über die Sünde auf sich zu nehmen. Jeder Mensch steht unter dem Zorn und Gericht Gottes, weil er ein Sünder ist, egal welcher Religion er angehört, egal ob er radikal oder nicht radikal ist. Jesus hat diesen Zorn auf sich genommen. Er ist dafür gestorben, um jeden, der darauf vertraut, wahren Frieden mit Gott zu schenken. Das war seine Reaktion auf Gewalt und Hass der Menschen. Er hat alles Nötige getan, um Versöhnung zu erwirken. Wir haben es heute in der Lesung gehört, denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Johannes schreibt in seinem Brief im Kapitel 4, Vers 10, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Also nochmal die Frage, wie sollen wir reagieren? Wir sollen die Wahrheit dieses Evangeliums, die Wahrheit dieser wahren Liebe Jesu, wir sollen sie ausleben, wir sollen dafür eintreten, wir sollen sie weitergeben. Übrigens ist das ein großes Thema momentan in der Bibelstunde. Wir haben ja den 2. Korintherbrief, wo Paulus sehr ernst wird, sehr deutlich den Korinthern sagt, wo überall die Sachen schieflaufen, wo sie sündigen, wo sie falsch sind. Er sagt wirklich die Wahrheit und trotzdem macht er es mit Liebe, aus Liebe. Er schreibt sehr darüber, viel darüber, was seine Motivation ist, eben Versöhnung. Die Liebe Gottes, die Liebe Christi, die ihn antreibt. Und an der Stelle möchte ich auch noch verweisen, wer da noch was drüber lesen will, über diese Thematik. Ab heute Nachmittag wird wahrscheinlich auf der Internetseite von Josia, josiablog.de, ein Artikel dazu stehen mit der Überschrift Die Ironie der Toleranz. Also könnt ihr euch gerne dort im Internet dann durchlesen. In unserer Predigtreihe über das Lukas-Evangelium, da befinden wir uns gerade im Zentrum dieser Liebesbotschaft, von der ich gerade gesprochen habe. Die Zentrum in der Antwort Jesu auf den Hass, der gegen ihn ausgeübt wurde. Wie kann es anders sein? Im Zentrum dieser Botschaft lesen wir auch immer wieder von der Zuspitzung, von der Ausuferung dieses Hasses und Spottes über ihn. Sie machten sich nicht nur über Jesus lustig, sondern sie geißelten und kreuzigten ihn. Aber er war unschuldig und ist für unsere Sünden ans Kreuz gegangen. Und darum ist er nicht im Tod geblieben, sondern auferstanden. Christus hat dieses Leid nicht umsonst auf sich genommen. Er ist gerade durch seinen Tod als Sieger hervorgegangen. Und davon kündet unser heutiger Predigttext. Und den möchte ich euch jetzt vorlesen. Findet ihr auch auf den Blättern. Lukas Kapitel 23 von Vers 50 bis Kapitel 24 Vers 12. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Josef, ein Ratsherr, der war ein guter, frommer Mann. Und hatte ihren Rat und ihr Handeln nicht gebilligt. Er war aus Arimathea, einer Stadt der Juden, und wartete auf das Reich Gottes. Er ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu und nahm ihn ab, wickelte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch nie jemand gelegen hatte. Und es war Rüsttag und der Sabbat brach an. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm gekommen waren aus Galiläa und beschauten das Grab, und wie sein Leib hineingelegt wurde, sie kehrten aber um, bereiteten wohlriechende Öle und Salben um, den Sabbat über ruhten sie nach dem Gesetz. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt vom Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündeten das alles den 11 Jüngern und den anderen allen. Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und er lief zum Grab, bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Die leibliche Auferstehung Jesu ist nur dann eine wirkliche leibliche Auferstehung, wenn er wirklich vorher tot war. Und darum ist die Grablegung Jesu so wichtig für uns. Und das ist unser erster Punkt, die Grablegung Jesu. Und das, was hier zuerst deutlich wird, ist die Bestätigung des Todes Jesu. Es ist auffällig, wie viele Details über diesen Josef aus Arimathea berichtet werden. Und in den anderen Evangelien wird über diesen Mann sogar noch mehr berichtet. Er ist ein Jünger Jesu gewesen. Und Gott gebraucht diesen gläubigen, treuen Mann, der sich trotz Jesu Hinrichtung und seiner eigenen hohen Stellung zu ihm bekennt, um eine uralte Verheißung zu erfüllen. Eine Verheißung des Jesajas aus diesem berühmten Kapitel 53. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Jesus wurde eben nicht am Fuße des Hügels Golgatha verscharrt, so wie es wahrscheinlich mit den anderen Verbrechern, die dort gekreuzigt wurden, geschah, sondern er wurde ordentlich begraben. Und an seinem Begräbnis waren ziemlich viele Personen beteiligt. Die Frauen, die beobachten das alles, das waren die Zeuginnen, sie bereiteten sich auch vor, selber an der ordentlichen Beerdigung teilzunehmen. Der Josef natürlich, und er ging zu Pilatus, und im anderen Evangelium in Markus steht, dass Pilatus extra nochmal den Hauptmann heranzitierte und fragte, ja sag mal, ist der schon tot? Und der Hauptmann bestätigt das. Dann wurde Jesus in die Seite gestochen von einem Soldaten. Er wurde in Leinwand gewickelt. Nikodemus brachte säckeweise teurer Kräuter mit, berichtet uns Johannes. Alle diese Details machen deutlich, dass Jesus tatsächlich gestorben war. Und zumindest soweit glauben die meisten Menschen den Berichten der Bibel. Allerdings gibt es natürlich ein paar, die sagen, nein, Jesus ist nicht wirklich gestorben, sondern Jesus, der war nur scheintot. Und er hat sich dann dort in dieser kühlen Grabeshöhle erholt und ist dann wieder so weit zu Kräften gekommen, dass er den Stein weggerollt hat und ist auferstanden. Aber diese Berichte machen deutlich, nein, Jesus ist wirklich gestorben. Er war wirklich tot. Und das ist eine erste sehr wichtige Botschaft für uns. Aber all diese Angaben über Josef und die Frauen, die bei der Grablegung beteiligt waren, zeigen uns noch eine weitere Lektion. Es geht um die besondere Treue und Liebe dieser Jünger zu Jesus. Sie hielten fest an ihn, auch nachdem Jesus als Verbrecher und Gotteslästerer hingerichtet wurde, auch nachdem er von aller Welt abgelehnt wurde, auch nachdem es für die, die immer noch zu ihm standen, die sich da outeten, sehr gefährlich werden konnte. Also die zweite Lektion, die hier deutlich wird, ist die Treue zum Gekreuzigten. Ja, diese Frauen, die sind nicht zum Grab gegangen, wollten Jesus einbalsamieren und dann warten, dass er aufersteht. Sie hatten im Tiefsten noch nicht begriffen, wer Jesus war und was sein Tod für eine Bedeutung hatte. Aber, das kann man sehen, sie standen treu zu ihm. Sie hatten großes Leid um ihn. Sie opferten viel Geld für ihn, um ihn würdig zu begraben. Sei es Josef, sei es die Frauen, sei es dieser Nikodemus. Und darüber hinaus zeigten sie, ich gehöre zu Jesus, auch wenn er von aller Welt verachtet und verspottet wird. Auch wenn er hingerichtet wurde, wenn mir im Ernstfall das gleiche Schicksal droht, ich gehöre zu Jesus. Wie reagieren wir, wenn wir Spott oder Ablehnung erfahren? Sei es, weil wir das Evangelium klar verkünden oder auch Irrlehren und andere Religionen hinterfragen, ja sogar verwerfen. Gerade in diesen Tagen, wenn es eben um die Diskussion um den Islamismus und den Islam geht, wieder ein Thema. Aber schon in unseren engsten Freundeskreisen, Familienkreisen ist es doch oft ein Problem für uns, da ganz offen über unseren Glauben zu reden, wenn unsere Familie und unsere Freunde nicht gläubig sind. Wie oft halten wir uns zurück? Wie oft verstecken wir uns? Es ist uns peinlich, über unseren Glauben zu sprechen und auf Jesus hinzuweisen. Es ist uns peinlich, zum Gottesdienst einzuladen. Ich beobachte das ganz oft bei mir selbst, meine Wortwahl, wenn ich über mich, über meinen Glauben, über meine Arbeit spreche. Da kommt man ja mal schneller auf das Thema, es ist eigentlich schön, ich kann Zeugnis geben, aber dann fange ich an zu sagen, ja, ich bin gläubig, ich glaube an Gott. Und ehe ich dann so weit komme, oder überhaupt zu sagen, ja, wisst ihr, ich glaube an Christus, den gekreuzigten und auferstandenen. Das ist der Inhalt meines Glaubens, das ist die Basis. Ich glaube, weil er mich geliebt hat und weil ich einfach von ihm erfüllt bin. Die Liebe und Treue von Josef, von Arimathea und von den Frauen ist eine Herausforderung für uns, treu zu Jesus zu stehen. Und sie ist auch eine Ermutigung für uns. Denn das wird belohnt. Wir sehen das hier bei den Frauen. Sie wurden dafür belohnt. Sie waren die ersten Zeugen der Auferstehung. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Dieses Text ist die Auferstehung Jesu. Und wenn wir uns diesen Bericht über die Auferstehung ansehen, über die ersten Zeugen des leeren Grabes, dann fällt auf, dass er sehr glaubwürdig, sehr authentisch ist. So unglaublich die Auferstehung selbst ist, dieser Bericht macht offensichtlich, dass es tatsächlich so passiert ist. Also es geht hier zunächst auch einmal um die Bestätigung der Auferstehung Jesu. Erst wurde der Tod bestätigt, dass er wirklich tot war, und jetzt wird bestätigt, ja, ist er wirklich auferstanden. Wäre die Auferstehung, so wie es ja meistenteils gesagt wird, von Theologen, von der Kirche, von vielen Gläubigen, wäre die Auferstehung eine Erfindung der frühen Kirche? Ja, so ein Überwältigtwerden in der Trauer, dass die Jünger zusammensaßen, die waren total schockiert und fertig und irgendwann haben sie gesagt, irgendwie muss es doch weitergehen. Jesus ist in meinem Herzen auferstanden und das wurde dann irgendwann so sehr weitergeführt, dass sie diese Legende in die Welt gesetzt hatten, ja, Jesus ist leiblich auferstanden. So wird die Auferstehung ausgelegt. Und wäre es tatsächlich so, dann hätten wir nie und nimmer diesen Bericht auf diese Art und Weise, dass er auf diese Art und Weise verfasst wurde. Ja, die Jünger Jesu, die Gemeindegründer, die Auferstehung verkündeten, die dafür in den Tod gingen, die werden hier durchweg als ungläubig und verzagt dargestellt. Ein reicher Ratsherr, einer aus dem Hohen Rat sozusagen, und die Frauen haben den Mut, zu Jesus zu stehen, die Jünger verstecken sich. Und auch nachdem die ersten Berichte über das leere Grab die Runde machten, ja sogar nachdem Petrus selbst das Grab begutachtet hatte, da war noch keine Erkenntnis da. Und wir werden dann in der nächsten Predigt bei den Emmaus-Jüngern sehen, dass es so weiterging. Die berichteten dann Jesus unterwegs alles Mögliche, was sie über den auferstandenen Jesus schon gehört hatten, und waren zutiefst betrübt, konnten es nicht glauben. Jesus selbst musste sich immer und immer wieder seinen Jüngern zeigen, musste sogar mit ihnen anfangen, was zu essen und zu trinken, damit sie es endlich begriffen, ja, er ist auferstanden. Und dann ein weiterer Punkt, warum es sehr glaubwürdig ist, dieser Bericht, das waren die ersten Zeugen, nämlich es waren Frauen. Alle Evangelien berichten davon, dass es die Frauen waren. Und damals war es aber so, dass Frauen als Zeugen überhaupt nicht taugten, denn man glaubte ihrem Zeugnis nicht. Vor Gericht eine Frau als Zeugin, das war nichts. Da konnten 10 Frauen stehen und sagen, das war so, da kam ein Mann, konnte kommen und sagen, es war nicht so, und dann war eben das nicht so. Also es ist unheimlich dumm, jetzt, wenn man so eine Legende in die Welt setzen will, da Frauen als ersten Zeugen zu nehmen. Aber hier steht es eben so. Und dann auch die Reaktion der Frauen. Sie kommen ins Grab rein, es ist leer, sie sehen die Tücher, 2 Engel. Jesus hatte doch recht, er ist auferstanden. Prima, vielen Dank, ihr Engel, oder was auch immer. Nein, sie waren bekümmert, sie waren einfach fertig, dass die Leiche weg war. Und dann später, das ist jetzt noch nicht hier deutlich, aber später, wir lesen es im zweiten Teil von Lukas in der Apostelgeschichte, der Mut der Apostel für diese Botschaft der Auferstehung Jesu einzutreten. Ja, sie haben Anfeindung, Verfolgung und letztendlich den Tod für diese Botschaft auf sich genommen. Wenn ihr die ersten Predigten lest in der Apostelgeschichte, dann geht es doch immer um was? Um die Auferstehung. Das ist die Zuspitzung. Er ist auferstanden. Das war die große Botschaft. Der zentrale Vers in diesem Bericht ist die Botschaft der Engel. Vers 5, da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war, der Menschensohn muss überantwortet werden, in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Die Frauen kommen ins Grab und sehen nur, dass die Leiche weg ist. Die Engel müssen ihnen nun erklären, was hier passiert ist, warum das Grab leer ist. Und es ist ganz interessant, wie sie es tun. Sie fangen nicht an, einen theologischen Vortrag über die Allmacht Gottes und das Leben nach dem Tod zu halten. Das ist vielleicht oftmals so, wie wir das versuchen würden, wenn wir uns über solche Dinge unterhalten. Wir versuchen ihnen, die Menschen aufzuklären, wie mächtig Gott ist und seine Souveränität und seine Macht und überhaupt das Leben nach dem Tod, wie logisch das doch ist. Nein, was machen die Engel? Die sagen nur eins. Gedenkt doch an die Worte von Jesus. Gedenkt an seine Verheißung. Alles ist so geschehen, wie Jesus es vorausgesagt hatte, und alles musste so geschehen, weil es Gottes Rettungsplan war. Jesus hat es selbst gesagt, ja, Vers 7, der Menschensohn muss überantwortet werden und so weiter. Jesus hat nicht gesagt, meine Jünger, hört mal zu, wenn sich die Lage hier weiter so zuspitzt, dann könnte es passieren, dass ich tatsächlich den Heiden überantwortet werde. Sondern er hat gesagt, das muss so passieren. Was geschehen ist, das erschrickt und überrascht die Frauen und erst recht die Jünger. Aber es ist keine Überraschung gewesen. Es ist so, als ob die Engel den Frauen sagen, wenn ihr wirklich treu zu Jesus stehen wollt, zu Jesus den Gekreuzigten, dann glaubt an seine Worte. Dann glaubt auch an seine Auferstehung. Das ist die zweite und, wenn man so will, noch wichtigere Lektion in diesem Auferstehungsbericht. Glaubt an Jesu Worte. Und wir lesen dann, ja, die Frauen, die gedenken, die erinnern sich an die Worte. Aber dieses Gedenken bedeutet mehr, als dass sie sich diese Worte nur ins Gedächtnis zurückrufen. So, ja, könnte sein, dass Jesus sowas gesagt hat, sondern da steckt mehr drin. Sie begannen jetzt ein Stück weit zu verstehen. Es war der erste Schritt zum wahren Glauben. Und es war eben nicht das leere Grab und die Engel, sondern es waren die Worte Jesu, an denen sie sich daran erinnerten, was sie dahin führte, zu glauben. Ihnen ging es genauso wie Petrus, als er Jesus verleugnete und Jesus ihn dann ansah. Kapitel 22, Vers 61 können wir lesen. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort. Das ist dasselbe Wort. Wie er zu ihm gesagt hat. Und was war dann die Reaktion von Petrus? Es war nicht, ach ja, jetzt fällt es mir ein, Jesus hat es ja, hat so was Ähnliches gesagt, sondern er tat Buße. Er fing an zu weinen bitterlich. Also dieses Gedenken an die Worte führt ihn dazu, umzukehren. Und deshalb geht im Gegensatz zu den meisten anderen Jüngern Petrus los, nachdem die Frauen ihn und den anderen allen diese Dinge erzählt haben. Er hat über Jesus und über Jesu Worte eine für ihn sehr eindringliche Lektion gelernt. Das, was Jesus sagt, selbst wenn es absolut gegen die eigene Überzeugung und Vorstellungskraft ging, würde geschehen. Petrus, du wirst mich verleugnen. Nie im Leben werde ich das tun, hat er gesagt. Nie. Alle werden dich verleugnen, ich nicht. Und so wurde seine Verleugnung letztlich die Lehre für ihn, Jesus zu vertrauen. Seine eigene Verleugnung lehrte ihn, Jesus zu vertrauen. Und so sah er das leere Grab, sah die zurückgelassenen Tücher und später lesen wir, dass er schließlich den Auferstandenen selbst sehen durfte als einer der ersten Zeugen. Als die Emmaus-Jünger zurückkommen und sagen, hey, Er ist auferstanden, da sagen die, wissen wir schon, Petrus hat ihn gesehen. Merken wir uns die Worte dieser Engel hier. Das ist die Botschaft für uns. Er ist auferstanden und gedenkt an seine Worte. Ohne die Auferstehung Jesu wären wir die elendsten unter allen Menschen, schreibt Paulus. Wir wären bemitleidenswert und ohne Hoffnung. Wir würden einen Retter anhängen, der gar keiner ist. Wie will uns ein toter Retter aus Vergänglichkeit, Sündigkeit und vor allem vor dem Gericht Gottes retten? Wir haben eine Botschaft für diese Welt, die einzigartig ist, weil Christus auferstanden ist. Und wir können zu dieser Botschaft treu stehen, auch wenn wir dafür Spott und Ablehnung erfahren, weil wir wissen, dass Jesus lebt und regiert. Und weil wir, egal was uns in dieser Welt auch passieren mag, mit ihm verbunden sind und eines Tages vollkommen verbunden sein werden im Himmel. Ja, auch wir werden auferstehen. Warum? Weil Christus auferstanden ist. Durch den Tod Jesu wurde unsere Sünde vergeben, aber durch den Auferstandenen haben wir Zugang zu Gott, haben wir eine Beziehung zu ihm. Die Auferstehung Jesu ist das Tor für uns ins ewige Leben, das Tor in die Gotteskindschaft. Jesus ist unser Mittler. Er ist der, durch den wir zum Vater kommen. Und darum ist die Auferstehung Jesu so entscheidend. Aber gerade die Auferstehung ist am schwersten zu glauben. Sie ist das größte Wunder und sie wird am meisten bekämpft und geleugnet. Und darum ist die zweite Lektion dieses Berichtes ebenso wichtig für uns. Die erste Lektion lautet, wir können es an den Engelworten festmachen, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und die zweite lautet, gedenkt daran, was er euch gesagt hat. Erinnert euch an Jesu Wort und erkennt, dass ihr seinen Verheißungen vertrauen könnt. Und für uns heute ist diese Lektion umso wichtiger, denn wir haben kein leeres Grab, wo wir die Tücher von Jesus sehen können. Dazu zwei Engel in leuchtenden Gewändern. Wir haben keine leibhaftige Begegnung mit dem Auferstandenen. Aber was wir haben, das ist sein Wort. Und so wie die uralten Verheißungen von Jesaja und aus dem Psalm und aus all den anderen Büchern in Erfüllung gegangen sind, so wie Jesu eigene Worte über sein Leiden und Sterben in Erfüllung gegangen sind, so dürfen wir auch dem Zeugnis seiner Auferstehung glauben. Unser Glauben ist mit dem Wort von Jesus verbunden. Wir können dieses Wort nicht genug lesen und studieren und auch auswendig lernen. Falls ihr dieses Jahr euch noch keine gute, wie nennt man das, Vorsatz gefasst habt für dieses Jahr, nehmt es doch, diese Lernverse zu lernen. Das ist wirklich gut, diese Verse im Herzen, im Gedächtnis zu haben, dass wir uns daran erinnern können. Dass wir daran gedenken können. Das wird unseren Glauben verändern, das wird unseren Glauben stärken, das wird uns fähig machen, treu zu Jesus zu stehen, uns an ihm zu erfreuen. Tod und Auferstehung Jesu, die eindringlichste Lektion Jesu beim Wort zu nehmen. Die eindringlichste Lektion Jesus beim Wort zu nehmen. So habe ich diese ganze Predigt überschrieben. So können wir diesen Text zusammenfassen. Die Botschaft über Tod und Auferstehung Jesu Christi ist nicht nur die Botschaft, die es zu glauben gilt, sondern es ist die Botschaft, die selbst die größte Ermahnung und Ermutigung an uns ist, sie zu glauben, sie anzunehmen. Unsere ganze Hoffnung darauf zu legen. Amen. Und ich möchte mit euch zusammen beten. Himmlischer Vater, wie oft legen wir unsere Hoffnung nicht auf unseren Herrn und sein Wort, sondern in die Dinge dieser Welt. Und wenn wir Leid erfahren oder Zeugen von Leid werden, wie wenig gedenken wir daran, dass Christus auferstanden ist und auch wir eines Tages auferstehen werden. Wie oft vergessen wir deine Worte, die doch Leben, Trost und Freude für uns sind. Wir bitten dich von Herzen um Vergebung unserer Schuld. Wir bitten dich, richte unsere Augen und Ohren und Herzen auf dich unseren gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Erinnere du selbst uns immer wieder an dein Wort, gerade wenn wir in Anfechtung stehen. Wenn wir beginnen zu zweifeln oder wenn wir die Gelegenheit haben, Rechenschaft für unseren Glauben abzulegen. Vater, danke, dass wir auf dein Wort fest vertrauen dürfen, weil dein Sohn dieses Wort erfüllt hat. Amen. Thank you.